Wer von euch kann etwas mit dem Begriff Floating Piers anfangen? Eins. Sonst niemand? Zwei. Das war der Anfang meiner Predigt, die heute hier gehalten wird. Am 18. Juni im letzten Jahr, da konnte man auf Spiegel Online folgenden Titel lesen. Jesus, da wandeln Menschen übers Wasser. Gewässer durchquert, Füße trocken. Der Verpackungskünstler Christo lässt die Menschen für sein Projekt Floating Piers über den Iseo-See in Norditalien wandeln. Und jetzt nicken schon ein paar mehr Geschwister. Gerlinde und ich haben uns so quasi fast am letzten Tag auf den Weg gemacht nach Norditalien, um einmal über das Wasser wandeln zu können, wie es einst Jesus getan hat. 3 Kilometer barfuß über das Wasser laufen. Das war schon ein einmaliges Erlebnis. Wer Lust hat, kann am Schluss mal hier in das Bilderbuch gucken. Ich habe auch noch ein paar Stofffetzen, das war die Unterlage und damit war der ganze Weg bespannt. 3 Kilometer langer Steg, 16 Meter breit, war mit orangem Stoff bespannt. Er nahm die Bewegungen des Wassers auf und man hatte wirklich das Gefühl, auf dem Wasser zu gehen. Christo ist ja bekannt für seine spektakulären Verpackungskünste. Wir erinnern uns vielleicht an 1995, als er den Berliner Reichstag verpackt hat. Und jetzt wollte er wieder was in Amerika verpacken, aber da hat er gesagt, nee, mache ich nicht, unter Trump gibt's das nicht. Ja, auf dem Wasser gehen. Lasst uns den Text lesen, Matthäus 14. Matthäus 14, Vers 22 und folgende. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüber zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er allein auf einem Berg, um zu beten, und stieg allein auf einen Berg, um dort zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen, ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redet Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortet ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Das war Matthäus. Bei Markus und Johannes fehlt die Geschichte mit dem sinkenden Petrus. Und bei Lukas fehlt die ganze Geschichte. Das heißt, nur ein Evangelist, Matthäus, berichtet die Geschichte vom Auf-dem-Wasser-Gehen. Das ist doch so eine einschneidende Geschichte. Warum lassen die anderen drei das einfach weg? Ist die vielleicht nicht wahr? Hat der Matthäus da irgendwie, wie sagt man heute so schön, eine Fake-Geschichte dahingeschrieben? Wollte er sich interessant machen? Bitte?
Heißt doch jetzt die alternative Wahrheit.
Ja, ist richtig. Und hierzu kommt dann, dass in den 2000 Jahren nach Petrus bis heute niemand auf dem Wasser gehen kann. Kann man schon so ein bisschen ins Zweifeln kommen. Was hat der Matthäus da gemacht? Nun, wir haben in der Bibel einige Wunder, die einmalig sind und auch bis heute nicht wiederholt werden konnten oder wurden. Da geht das Volk Israel durch das Meer. Das Wasser teilt sich und die laufen trockenen Fußes durch. Irgendwann steht die Sonne still. Josua lässt die Sonne einen Tag stillstehen. Wahnsinn. Ein Eisenbeil schwimmt. Da ist der Prophet Elisa war das, gell? Prophet Elisa mit seinen Schülern, und da wollen sie was bauen, und da fällt ein Beil ins Wasser, und das war noch geliehen, und da gibt's ein Riesengeschrei. Sagt Elisa, kein Problem, lässt das Eisen schwimmen. Der Hiskia, der will ein Zeichen, dass er gesund wird. Fragt der Prophet, ja, was soll denn geschehen? Die Sonnenuhr soll 10 Striche sich verändern. Ja, vorwärts oder rückwärts? Also diese rückwärts ist besser. Vorwärts ist zu einfach, rückwärts. Geht die Sonnenuhr 10 Striche zurück? Das heißt, die Sonne verschiebt sich auch mal wieder. Das sind ja irre Wunder und Zeichen, bis heute nicht wiederholt. Das müssen wir einfach glauben, Geschwister. Glauben, das steht in der Bibel, das ist Gottes Wort und das hat sich so zugetragen und das will uns eine Menge sagen. Und so auch die Geschichte vom überms Wasser gehen. Und da war ja nochmal eine Wundergeschichte vorher. Speisung der 5000 mit 5 Broten und 2 Fischen. Und das waren ja nicht 5000. Das waren ja nur die Männer. Da kommen noch die Frauen dazu, die Kinder dazu, und da waren es 10.000. Ein Riesenwunder. Und davor war eine traurige Geschichte für Jesus. Da hört er die Nachricht vom Tod des Johannes. Da ist er sehr betrübt. Das nimmt er natürlich mit. Und als der Tag gelaufen ist, da ist Jesus sehr, sehr erschöpft. Und da sagt er seinen Jüngern, fahrt ihr schon mal rüber. Ich will jetzt alleine sein. Ich gehe jetzt da oben auf den Berg und möchte ein paar Stunden Ruhe haben. Ruhe, um zu beten. Ruhe, um Kraft zu schöpfen, um aufzutanken. Kontakt mit meinem Vater. Kontakt mit Gott. Ich denke, das brauchen wir auch öfters. Orte der Stille, Zeiten der Stille, um mit Gott zu reden, um aufzutanken. Und irgendwann dann in der Nacht kommt dem Jesus, oh Mensch, die Jünger. Und da sieht er sie, wie sie beim Ruder Not leiden, denn der Wind war ihnen entgegen. Und Johannes setzt noch eins drauf, wenn er schreibt, und die See wurde aufgewühlt. Macht sich Jesus auf dem kürzesten Weg zu seinen Jüngern. Und das war natürlich übers Wasser. Nicht um den ganzen See rumlaufen und dann mal gucken. Nee. Direkt. Jünger kämpfen die ganze Nacht gegen Sturm und Wellen. Und dann so gegen 3 Uhr in der Früh, hat man so ausgerechnet für die Nachtwache, da kommt er dann zu ihnen. Und die Jünger, klar, dunkel, aufgewühlte See, Sturm, die schreien vor Angst, ein Gespenst. Und dann erkennen sie ihren Jesus nicht. Die Angst lässt sie Jesus nicht als ihren Retter erkennen. Kann uns auch manchmal passieren, dass wir in Angst und Schrecken sind und gar nicht merken, dass da Jesus ist und uns schon längst hilft oder bereit ist zu helfen. Und damals war das gang und gäbe, denn damals glaubte man wirklich, dass in Naturgewalten Dämonen drinstecken. Die Nacht und die Finsternis kommen hinzu. Und das haben natürlich die Jünger, klar, in Panik gebracht. Und dann kommt etwas Wunderbares. Dann hören sie die Stimme Jesus. Ich bin's. Habt keine Angst. Ich bin es. Das haben wir schon oft gehört. So nennt sich Gott im Alten Testament. Ich bin, der ich bin, sagt der Mose. Und Jesus greift es auf in ganz vielen Ich-Bin-Worten, die uns trösten, die uns Ermutigung schaffen. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Brot. Ich bin die Tür. Wunderbare Ich-Bin-Worte. Erschreckt nicht, ich bin's. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich möchte euch befreien von euren Ängsten. Befreien von der Angst, die ihr habt in der Welt. Von der Angst auf dieser Erde. Und ich glaube, wir haben im Moment allen Grund, Angst zu haben. Angst vor Amerika. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Angst vor der Türkei, auch da nenne ich keinen Namen. Naturkatastrophen, Kriege, Hungersnot, Kinder verhungern zu Tausenden, Krankheiten, Not, Elend. Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Der Petrus? Oh, Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir auf dem Wasser kommen. Was sagt Jesus? Nee, lass mal lieber. Komm. Petrus steigt aus dem Boot, geht auf dem Wasser und kommt auf Jesus zu. So einfach ist das. Hätten wir nie gemacht, gell? Die anderen 11 im Boot, die kamen gar nicht auf die Idee. Oh, super, das können wir auch, dann machen wir mit. Nö, lass den Petrus mal. Gucken wir mal, wie das ausgeht. Wenn du es bist, da steckt vielleicht auch Zweifel drin. Ich weiß ja nicht. Gespenst? Ist dieses Gespenst Jesus oder ist es nicht? Solltest du Jesus sein, wenn du es bist? Dann lass mich kommen. Im Griechischen ist es aber auch möglich, diesen Zweifel in einer Gewissheit zu übersetzen. Da du es bist, weil du es bist, ich weiß genau, du bist es, und weil du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Es sind beide Möglichkeiten da. Zweifeln, solltest du es sein, naja, dann lass mich mal kommen und dann werden wir mal gucken, ob du es wirklich bist, wenn das klappt. Oder da du es bist, dann lass mich auf dem Wasser gehen. Und jetzt bekommt der Petrus wirklich auch mal Mut. Im Vertrauen auf Jesu helfende Nähe. Der hat ja gesagt, ja komm, steigt aus und geht auf dem Wasser. Ich benutze mal diesen Gang auf dem Wasser für unseren christlichen Glaubensweg. Und ich hoffe, dass jeder von euch sich darin wiederfindet, und ich finde mich natürlich auch darin wieder. Jeder Christ hat seinen eigenen Glaubensweg mit seinen dazugehörigen Höhen und Tiefen. Zu glauben heißt, mit der Dynamik des Auf und Abs dieses Glaubenslebens zu leben. Ob sich mein Glaube bewährt, ob er mich trägt, ob ich auf dem Wasser mal laufen kann, hängt nicht allein von der Stärke meines Glaubens ab, sondern hängt auch von den Umständen ab, in denen ich gerade bin. Ein tosendes Meer, Not, Elend, Krankheit, Unheil oder alles geht glatt. Höhen und Tiefen. Am Ende bekommt Petrus bescheinigt, du Kleingläubiger. Und bei der Gefangennahme Jesus ist sein Glaube auf dem Tiefpunkt. Der zieht zwar noch sein Schwert, haut dem einen das Ohr ab, aber dann läuft er und flieht mit den anderen und verleugnet Jesus. Ich kenne diesen Menschen nicht. Petrus am Tiefpunkt seines Glaubens. Vom Verlassen des Bootes her betrachtet, hat Petrus aber keinen Kleinglauben. Da hat er einen großen Glauben. Da steigt er mutig heraus auf das Wasser. Jesus hat ja gesagt, komm, und das klappt schon, und ich gehe schon nicht unter. Vom Großgläubigen zum Kleingläubigen. Auf und ab. Auch so ist, denke ich, unser Christenleben, unser Glaubensleben. Manchmal sind wir so fest im Glauben. Und manchmal sind wir so fertig und sagen, ich glaube gar nichts mehr. Warum ist der Petrus untergegangen? Da werden immer so Geschichten erzählt. Der Petrus, so großprotzig, dreht sich um und zu seinen Freunden, ey, guck mal, wie super ich bin. Und batsch ist er untergegangen. Stimmt überhaupt nicht, steht überhaupt nicht da. Steht nirgends. Ich weiß nicht, wie diese Geschichte aufkam. Vielleicht hat es E.G. White mal erzählt, keine Ahnung. Aber in der Bibel steht es nicht. Da steht, der Grund für Petrus Untergehen hat damit zu tun, dass er den Kontakt zu Jesus verloren hat. Aber am gewissen Moment schenkt er nicht mehr dem Heiland die Aufmerksamkeit, sondern sieht nur noch die Wellen, den Sturm, und die Gefahr. Nichts steht hier von Überheblichkeit. Nein, er verliert den Kontakt zu Jesus. Schauen wir auf das Verhalten Jesu, dann gewinnt auch diese Auffassung an Plausibilität. Nachdem er die Menschenmenge gespeist hat, zieht er sich zum Gebet zurück. Gebet, Kontaktnahme, Kontakt halten mit Gott. Und Jesus weiß, wie wichtig das ist, selbst als Gottes Sohn, wie wichtig es ist, mit Gott Kontakt zu halten. Wie viel mehr brauchen wir immer wieder den Kontakt, den Blick auf Jesus? Als Petrus den starken Wind sah, erschrak er, begann zu sinken. Und was hätten wir dann vielleicht gemacht, wenn wir versinken? Wir hätten da rumgezappelt und gerudert und gemacht. Ich weiß nicht, ob der schwimmen konnte. Das hat er nicht gemacht, steht da nicht. Herr, hilf mir, schreit er. Und sofort kommt Jesu Hand, fasst ihn, zieht ihn aus dem Wasser. Petrus Kleinglaube ermöglicht ihm eine fundamentale Erfahrung. Jesus hält mich auch dann, wenn mir das Wasser schon bis zum Hals steht und ich vielleicht schon mit dem Kopf unter Wasser bin. Und so kann ich sagen, dass mein Glaubensleben vergleichbar ist mit dem Glaubensleben des Petrus. Mal habe ich einen großen Glauben, rede mutig im Bild gesprochen aus dem Schiff und laufe ein Stück aus dem Wasser. Und mal habe ich einen kleinen Glauben, einen Kleinglauben und traue mir gar nichts zu und weiß aber dann, wenn die Schwierigkeiten kommen, dass Gott mich wieder fest an der Hand hält und rauszieht. Warum hast du gezweifelt? Wir wandeln uns ständig vom Kleingläubigen zum Großgläubigen, das ganze Leben lang. Und ich danke Gott, dass ich, das habe ich vorhin euch erzählt, dass ich trotz aller Zweifel und trotz vielfachem Kleinglaubens immer noch glauben kann und immer noch dabei bin und ich immer wieder spüre, da hält mich irgendeine unsichtbare Kraft fest. Das ist Jesus oder vielleicht auch, wie wir vorhin gesagt haben, der Heilige Geist. Und das ist für mich eins der ganz großen Wunder. Die im Boot, was haben die gelernt? Die sind niedergefallen, haben angebetet, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Jetzt haben sie es begriffen. Das hätten sie schon vorher begreifen sollen bei der Speisung der 5000. Da berichtet nämlich Markus, die Jünger wundern sich über die Maßen, denn sie waren nichts verständiger geworden über den Broten. Bei den Broten und dieser wunderbaren Speisung haben sie nichts gelernt, ist denen nichts aufgegangen. Aber jetzt sind sie selbst direkt betroffen und jetzt endlich, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Welche Überschrift steht in eurer Bibel über diese Geschichte? Jetzt gucken wir mal Matthäus.
Matthäus, Jesus und der segnende Petrus auch.
Okay. Jesus und der singende Petrus. Das steht bei mir auch. Schade. Ja, ja, das steht überall. Schade eigentlich. Denn ich denke, wichtiger als der sinkende Petrus in dieser Geschichte ist doch, dass Petrus im Vertrauen auf Jesus den Schritt aus dem Boot gewagt hat. Das ist für mich entscheidend in dieser Geschichte. Dass er ausgestiegen ist und auf dem Wasser gegangen ist. Wichtig ist, dass sein Glaube ihm die Kraft geschenkt hat. Und dass er den Glauben hatte, auf einer kurzen Wegstrecke auf dem Wasser gehen zu können. Das hat er ja auch gemacht. Und dieses Vertrauen auf seinen Herrn hat ihm auch die Angst verlassen. Menschen, die den Mut haben, mal auszusteigen, mal neue Wege zu gehen, die es auch schaffen, für kurze Zeit über Wasser zu gehen, die vielleicht aber auch dann Schwierigkeiten haben und drohen, mit ihrem Projekt unterzugehen, und dann ist Christus da und zieht sie wieder aus dem Wasser. Nehmen wir ein Beispiel, allen bekannt, Mutter Teresa. Auf einer Fahrt durch Kalkutta verspürt sie 1946 beim Anblick eines Kruzifixes plötzlich die Berufung, den Armen in Indien helfen zu müssen. Da war sie 36 Jahre alt und schildert in ihrem Tagebuch, dass sie eine Begegnung mit Jesus hatte, der soll zu ihr gesagt haben, mich dürstet. Und das war für sie die Aufforderung, ihm in den Ärmsten dieser Welt zu dienen. Mich dürstet. Quasi auch so ein Ruf, komm. Mutter Teresa. In Darmstadt gibt es eine Schule, eine Privatschule. Das ist die Sabine Ball Schule. Ich habe noch nie was von Sabine Ball gelesen und gehört. Dann habe ich mal gegoogelt. Eine ganz tolle Frau. Sabine Ball. Sie war Millionärsgattin in USA. Dann ist sie da ausgestiegen und hat sich der Hippie-Bewegung angeschlossen und wurde die Mutter quasi dieser Hippie-Bewegung. Die war so begeistert davon. Und irgendwann fand sie auch da den Sinn ihres Lebens nicht und ist nach Indien und hat sich mit Buddhismus beschäftigt, meinte im Buddhismus das Heil zu finden. Und dann kommt sie wieder zurück und nach langen Wegen wird sie endlich Christ. Erkennt Jesus als ihren Erretter. Kommt zum Glauben an Jesus. Dann kommt sie nach Deutschland zurück, wo sie ursprünglich herkam, und wird hier als Mutter Teresa von Dresden bezeichnet. Sie hat sich nämlich den vielen Jugendlichen, die auf der Straße in Dresden nach dem Krieg lebten, angenommen. Hat ein tolles Werk für junge Menschen hier in Dresden geschaffen. Man kann sagen, das war zwar ein langer Weg, aber irgendwann ist sie auch ausgestiegen aus dem Millionärsleben und hat ein Projekt angefangen, auf dem Wasser gegangen, hat auch Schwierigkeiten gehabt, aber Jesus hat auch da immer wieder geholfen. Wir können auch viele Geschichten erzählen von Leuten, die ausgestiegen sind aus dem Boot, auf dem Wasser gegangen sind, irgendwas Tolles gemacht haben. Eine Geschichte von einem Mann, dessen Projekt auch was mit Marienhöhe zu tun hat. Marienhöhe-Schüler, sie laufen jeden Herbst, also Sponsorenlauf, auch im letzten Jahr wieder und haben etwa 30.000 Euro erlaufen. Schülerinnen, Schüler, Lehrer, Angestellte, 30.000 Euro. Das wurde dann in drei Teile geteilt, ein Teil dorthin, ein Teil dorthin und 10.000 Euro hat unser Heimleiter Karl Strassner für sein Projekt in Kambodscha bekommen. Karl Strassner fährt jedes Jahr mit 5, 6, 7 Schülerinnen und Schülern nach Kambodscha, bringt da das Geld mit. Die Schülerinnen und Schüler lernen irre eine andere Kultur, mal irgendwo anders zu sein, aber auch dann sozial tätig zu werden. Was ist das für ein Projekt? Aufbauhilfe leisten. Da ist ein Tim Maddox und seine Frau Wendy. Tim Maddox, der hat am, könnte man sagen, auch den Schritt aus dem Boot gewagt. Er ist Australier, er war Lehrer für Naturwissenschaften, für Mathematik. Und er hat eines Tages an einem ATRA-Projekt in Kambodscha teilgenommen. Und da sah er die Not der vielen, vielen Waisenkinder, die auch zum größten Teil HIV-abhängig sind. Und es entstand der Plan, ein Waisenhausdorf in Kambodscha zu bauen. Ein irres Projekt für einen Lehrer. Und das Eigenartige ist, er hat niemandem von diesem Projekt, das er im Kopf hatte, etwas gesagt. Selbst seiner Frau nicht. Und er hat gesagt, lieber Gott, wenn es dein Wille ist, dass ich das Projekt mache, dann schick mir ein Zeichen. Und das Zeichen kam. Eines Tages kommt ein Scheck über 10.000 Dollar für dein Projekt. Mit diesen 10.000 Dollar, da hat er dann ein Riesengrundstück gekauft, unweit der großen Tempelanlage Angkor Wat. Er baut ein Holzhaus darauf für sich, seine Frau und seine beiden Kinder und nimmt noch 2 Waisenkinder auf. Das war der Anfang vor 20 Jahren. Heute steht dort ein Waisenkinderdorf mit 170 Waisenkindern, eine 11-klassige staatlich anerkannte Schule, eine große Kapelle, ein Missionszentrum zur Ausbildung von Laienevangelisten. Das Projekt schien oft zu scheitern und am Ende zu sein. Tim Maddox, ein Mann des Gebets, und das Projekt ging weiter. Sie hatten nur noch 2 Tage zu essen, erzählt Karl Strassner. Tim Maddox betet und nach 2 Tagen war der Speiseraum wieder gefüllt. Also, das ist ein irres Projekt. Ein Mann steigt aus, hat eine Idee, er läuft auf dem Wasser, was fast unmöglich erschien. Und wie gesagt, heute steht dort dieses wunderbare Waisenhausdorf und Marienhöhe-Schüler lernen es kennen, helfen dort auch mit. Und immer wieder kommt Geld. Er kriegt keine Unterstützung vom Staat, von der Gemeinde, sonst noch woher. Immer wieder kommt Geld aus irgendwelchen Quellen. Immer wieder kommen Menschen, Freiwillige. Komm, wir wollen dir helfen. Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Lass mich auf dem Wasser gehen. Und wenn mal die Not da ist und ich versinke, dann danke ich dir, dass du mich an der Hand nimmst und rausziehst. Amen. Also lieber Vater im Himmel, großer Gott, auf dem Wasser gehen, das ist ein Bild unseres Glaubenslebens. Da ist die Aufforderung von Jesu zu kommen, etwas zu wagen, im Glauben den Schritt aus dem Boot zu steigen, Kontakt mit Jesus halten, sich bewusst machen, dass mit Blick auf die Wellen und den Sturm der Kontakt zu Jesus abbrechen kann. Und dann rufen wir zu dir, Herr, hilf mir. Und dann ist da Jesu Hand, die uns aus der Notlage zieht. Und dann ist da bei uns die Anbetung, dass du uns errettet hast, und die Erkenntnis, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Dafür danke ich dir. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen. Amen.